Ja, wir wollen uns diesen Text gemeinsam ansehen und betrachten, was es für uns bedeutet. Zuerst, was der Text bedeutet und dann, was es für uns bedeutet. Wir haben ja in unserer Abwesenheit, waren ja Gastprediger bei uns und wir haben uns die Predigten angehört und ich habe festgestellt, das waren zwei Corona-Predigten dabei. Und ihr braucht also keine Angst haben, ich werde heute keine Corona-Predigt halten, sondern eben eine Predigt über Erweckung unter dem Volk Gottes. Das Einzige, was ich zum Thema Corona sagen möchte, ist, dass wir jetzt wieder am Sonntag immer mit unserem Corona-Gebetskreis starten, also um 9 Uhr, und ihr alle eingeladen seid, mitzubeten, denn der Herbst und der Winter kommen bestimmt und damit auch wiederum viele dieser Dinge, die wir ja letzten Winter erlebt haben. Und wir beten, dass Gott uns bewahren möge und nicht nur uns als Gemeinde, sondern auch unser Volk und darüber hinaus die Welt in dieser Situation. Also ich lade ein, dass wir beten. Und jetzt sind wir bei Erweckung. Auch Gebet gehört auch zur Erweckung, Erweckung zu Gebet. Erweckung ist ein Thema, das mich begeistert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich begeistert das Thema der Erweckung. Wie geschieht es, wie kommt es, dass plötzlich eine Gruppe von Menschen aus dem Volk Gottes beginnen, mit Eifer das zu tun, was Gott will, und die Gegenwart Gottes spürbar und erlebbar unter dem Volk Gottes ist? Wie kommt das? Und jedes Mal, wenn man in der Kirchengeschichte Erweckungen anschaut, es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder und etwas Gewaltiges. Und ich sehne mich nach Erweckung, weil es wichtig ist, dass das Wirken Gottes unter uns ist. Und ich möchte zu Beginn gleich mal die Frage stellen an euch: Sehnt ihr euch auch nach Erweckung? Super. Weil es könnte ja durchaus auch sein, so wie wir gehört haben im Text, dass die Leute in ihren getäfelten Häusern gesessen sind und die waren eigentlich zufrieden. Sie haben zwar gemerkt, es läuft nicht so rund, wir arbeiten und der Lohn ist nicht entsprechend und wir ernten, aber haben trotzdem Hunger, aber sie sind in ihren getäfelten Häusern gesessen und haben sich wahrscheinlich nicht wirklich nach Erweckung ausgestreckt. Aber Gott hat dafür gewirkt, er hat seinen Propheten gesandt. Gott erweckt den Geist des Volkes und sie kamen und machten sich an die Arbeit am Haus des Herrn, am Tempel, der zur damaligen Zeit zerstört war. Und nach dem Exil beginnt das Volk Israel wieder am Tempel zu arbeiten. Und die Frage ist aufgetaucht in Gesprächen, was bedeutet es eigentlich ganz konkret für uns heute, am Haus des Herrn, am Tempel zu bauen? Und dazu passt ein Text aus dem Epheserbrief, wo wir lesen, dass wir als Gläubige aufgebaut sind auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau, nämlich des Tempels, zu einem heiligen Tempel im Herrn. In ihm werdet auch ihr, jeder einzelne von uns, mit aufgebaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das ist die Übertragung der Botschaft aus Haggai für uns heute. Und wenn wir diesen Text betrachten, und ich habe hier eine kleine Illustration einer Ecke dieses Tempels mitgebracht, dann sehen wir, dass wir verschiedene Elemente haben. Wir haben die Grundlage der Apostel und Propheten des Neuen Testamentes. Wir haben Jesus Christus, also das ist die Grundlage, das Gelbe. Das Grüne ist Jesus Christus, der Eckstein. Von dem geht alles aus. Das heißt, das ist der erste Stein, der gesetzt wird und der ganze Bau orientiert sich nach diesem Eckstein. Und jetzt ist da, also auch da, die hätte ich alle rot anmalen können, sind jetzt die einzelnen Bausteine. Und diese Bausteine, und das ist die wichtigste Frage, die wichtigste Antwort auf die Frage, wenn wir das übertragen, den Tempelbau auf heute, die Bausteine sind Menschen. Das ist die wichtigste Botschaft. Die Bausteine des Tempels sind Menschen. Und auch im Epheserbrief lernen wir, dass die Menschen aufgebaut werden sollen, gestärkt werden sollen, eingebaut werden sollen in dieses Haus. Entweder, dass Menschen neu zu diesem Haus dazukommen, wir würden heute sagen Evangelisation, dass Menschen neu dazukommen und eingefügt werden in den Tempel, aber genauso auch, dass die einzelnen Bausteine zugerüstet werden, lernen wir im Epheserbrief. Also wir haben immer diese beiden Elemente, dass neue Menschen dazukommen, also der Dienst der Gemeinde nach außen und der Dienst der Gemeinde nach innen, dass die Gläubigen die Bausteine zugerüstet werden. Also wenn wir uns fragen, was bedeutet es am Haus Gottes, am Haus der Gemeinde, an der Gemeinde zu arbeiten, dann ist die wichtigste Botschaft, es geht um Menschen. Und das sage ich vor allem in Kontrast zu einer programmorientierten Gemeindekultur. Im Gemeindebau spricht man von einem programmorientierten Gemeindebau gegenüber einem menschenorientierten Gemeindebau. Und die große Gefahr oder eine große Gefahr für uns als Gemeinde ist, dass wir ein programmorientiertes, also ein programmorientiertes Denken haben, dass wir unsere Programme abspulen, dass wir unsere Ämter machen. Da machen wir einen Haken dahinter und sagen, erledigt, fertig. Und das ist falsch, weil es geht um die Menschen. Das heißt, Programme, Ämter, Pläne sind nur ein Mittel, um Menschen zu erreichen. Und das müssen wir immer im Auge behalten. Und ich möchte das jetzt am Gastro-Team kurz darlegen. Also völlig wahllos, also ich habe keine Hintergedanken, Monika, einfach Gastro-Team. Es gibt heute ein Apéro nach dem Gottesdienst draußen, wo wir dann auch noch Gemeinschaft haben können. Und jetzt habe ich schon gesagt, das Ziel des Gastro-Teams jetzt in dem Zusammenhang ist es, dass wir als Gemeinde nach dem Gottesdienst Gemeinschaft pflegen können bei ein paar Erfrischungen, Kaffee und was es alles gibt. Im Neuen Testament oder in der Kirchengeschichte spricht man von einem Liebesmahl, von einer Agape, dass die Gemeinde zusammengeblieben ist und gemeinsam gegessen hat, aber nicht um ihren Hunger zu stillen, primär natürlich das auch, sondern um Gemeinschaft zu pflegen. Das heißt, der Dienst des Gastro-Teams ist viel mehr als eine Kaffeemaschine zu bedienen, Kuchen zu backen und so weiter und dann wieder alles abzuwaschen, sondern dieser Dienst dient dazu, die Gemeinschaft der Gläubigen zu fördern. Und so manch gutes Gespräch, vielleicht sogar lebensverändernde Gespräche, haben in diesem Rahmen stattgefunden. Und das ist das Ziel. Und zu diesem Ziel, damit wir dieses Ziel erreichen, braucht es ein Programm natürlich. Es braucht ein Ämter. Wir müssen wissen, oder jetzt im Gastro-Team müsst ihr wissen, wer wann was zu tun hat. Das wird geplant. Aber wie gesagt, es geht nicht darum, den Dienst abzuspulen und dann hinter dem Monatsplan meinen Haken zu setzen, sondern ich frage mich, ist das, was ich tue im Team, dient das diesem Ziel? Und ich frage mich das immer wieder. Dient das dem Ziel, dass Menschen in das Haus Gottes eingebaut werden? Und es ist so wichtig, dass wir uns nicht in Programme verlieren, sondern dass wir immer dieses Ziel vor Augen haben, weil dann kann es plötzlich sein, dass wir merken, hey, ich muss das Programm anpassen. Oder ich brauche das Ämter gar nicht mehr. Oder ich brauche ein neues Ämter. Zum Beispiel sind wir dran, oder der David Imboden ist dran, einen Begrüßungsdienst zu organisieren. Das ist was Schönes. Ein neues Ämter. Warum? Weil wir Menschen willkommen heißen wollen. Weil Menschen das Gefühl haben sollen, sie sind hier willkommen. Sie sind Teil dieses Baus, dieses Tempels. Und jetzt will ich sogar noch einen draufsetzen. Es geht bei diesen Ämtern, bei meinen Diensten nicht einmal um mich selber, der ich den Dienst ausübe. Es kann nämlich sein, dass ich eingeplant bin für den Dienst und dann kommt dieser Sonntag oder welcher Tag auch immer heran und ich merke, boah, heute geht es mir gar nicht gut und eigentlich will ich das gar nicht. Irgendwie ist mir das halt gar nicht sympathisch. Was mache ich dann? Dann sollte ich bedenken, es geht gar nicht um mich. Es geht um den Menschen, denen ich diene. Es geht darum, dass der Dienst, den ich tue, das Ämter, das ich verrichte, dass es den Menschen dient. Und ob es mir dabei gut oder nicht so gut geht, ist eine zweitrangige Frage. Die erstrangige Frage ist, ob es den Menschen dient. Und da kann es sogar passieren, und das ist Gemeinderealität, dass ich in meinem Dienst kritisiert werde. Oder dass Leute gute Tipps haben, wie ich meinen Dienst besser machen kann. Und sowas löscht ab, oder? Aber es geht nicht darum. Es geht darum, dass ich den Menschen diene und meinen Dienst ausführe. Warum kann ich das behaupten? Ich denke da an Jesus. Er ist ja unser Vorbild in allem. Und von Jesus heißt es, Jesus sagt in einer zentralen Stelle, wo die Jünger untereinander streiten, wer wohl der Größte ist, wer der Wichtigste ist, sagt Jesus, auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Markus Evangelium 10, Vers 45, ein Lebensvers. Müssen wir auswendig lernen. Jesus ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele, um uns von unserer Sündenschuld zu erlösen. Deswegen ist er gekommen in dieses Jammertal, diese Finsternis, in diese Welt, die geprägt ist von Schuld und Sünde. Er ist gekommen, um uns zu erretten. Zu dieser Errettung, da laden wir jeden ein. Damit beginnt alles. Es beginnt nicht mit den Ämtern, es beginnt nicht mit guten Werken, sondern es beginnt damit, dass wir das Werk Jesu am Kreuz annehmen. Und in diese Fußstapfen treten wir, die Fußstapfen Jesu. Und wir dienen und wir machen unseren Dienst, um unseren Brüdern und Schwestern zu dienen. Und jetzt kann ich vom Gastro-Team gehen und jeden einzelnen Dienst aufzählen, der in der Gemeinde getan wird. Die Moderation, das machst du auch nicht zum Selbstzweck, weil es so super und toll ist. Also ich hoffe mal, dass du das nicht zum Selbstzweck machst, sondern um uns zu dienen. Technik, Musiker, Prediger, Putzteam, Kinder, Teeniearbeit, Frauenarbeit, Männerarbeit, und der Dienst an Menschen, die dem Glauben fernstehen. Wir wollen den Menschen dienen. Wir wollen sie lieben. Und wie gesagt, meine Frage sollte immer sein, habe ich das Ziel mit meinem Dienst erreicht? Nicht, habe ich mein Ämtli erfüllt, sondern habe ich das Ziel erreicht? Programm gegenüber menschenorientierter Gemeindebau. Und wir wollen nur einen menschenorientierten Gemeindebau tun. Und es geht sogar noch ein Stück weiter. Wir lernen im Neuen Testament, dass der Grund, warum ich zum Gottesdienst gehe, nicht primär der ist, dass ich gesegnet werde, sondern dass ich andere ermutige, anreize zu Liebeswerken, wie es einmal heißt. Das heißt, die Frage, ob ich am Sonntag in den Gottesdienst gehe, ist nicht eine Frage, taugt es mir heute, habe ich heute Lust dazu, passt es gerade, sondern ich gehe, um anderen Menschen, um meinen Brüdern und Schwestern zu dienen. Und das gilt nicht nur für den Sonntag, sondern auch für den Mittwoch, auch für den Mittwochabend. Und ich schmunzle jetzt, weil wir haben am Mittwoch Gemeindeabend gehabt, das war noch Ferien, ist alles klar, aber da waren wir ein sehr handverlesenes Grüppchen. Und ich möchte ermutigen dazu, dass wir diese Gemeindeabende auch nutzen. Also, dem Auftrag Jesu nachzukommen, geht es darum, Menschen zu dienen, meinen Brüdern und Schwestern zu dienen, sie zu lieben, ganz praktisch. Und wenn ich das Neue Testament richtig verstehe, dann ist das sogar meine primäre Verantwortung als Christ, meine primäre Berufung als Christ. Es ist nicht so, dass ich ein Ämtel in der Gemeinde wahrnehme, weil ich gerade noch irgendwie Zeit habe, neben all meiner anderen Verpflichtungen, die ich so in meinem Leben habe, ja, das geht gerade noch rein, ja, ich mache das Ämtel okay. Es ist umgekehrt. Es ist umgekehrt. Nach dem Neuen Testament ist das dieser Auftrag der primäre Auftrag. Und das andere kommt von der Gewichtung danach. Auch wenn ich, sagen wir, Beispiel in meinem Beruf, in meinem irdischen Beruf, mehr Zeit investiere, weil es einfach so ist, weil normaler Angestellter 40, 42,5 Stunden arbeitet. Aber innerlich ist meine Primärberufung das. Und diese Aussage führt vielfach dazu, dass Leute sagen, ja, was ist denn das für ein Christsein? Das ist ja eine neue Gesetzlichkeit, das ist ja ein neuer Zwang. Wenn man mir sagt, dass ich mich eigentlich um die Gemeindeangelegenheiten zu kümmern habe. Und diese Diskussionen kenne ich zu gut. Es geht sehr schnell, dass man, wenn man das, was ich jetzt gesagt habe, wenn jemand dann vorgeworfen wird, dass man gesetzlich ist. Und dass das nicht der christlichen Freiheit entspricht. Und jetzt kommen wir wieder zum Buch Haggai. Denn es braucht eine Erweckung. Es ist völlig klar, wenn ich das, was das Neue Testament mir sagt, was ich tun soll, aus meiner menschlichen Kraft heraus tun sollte, das kann ich nicht erfüllen. Das ist unmöglich. Es ist übermenschlich. Da braucht es eine Erweckung Gottes. Und das finde ich so spannend, dass dann durch eine Erweckung plötzlich Menschen beginnen, das Volk Gottes beginnt, all das zu tun, was Gott will. In der ersten Predigt zu diesem Text, und das möchte ich nur mal ganz kurz wiederholen, haben wir die Situation gehabt, dass der Prophet ein falsches Denken gerade rücken musste. Er sagt, dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Das ist so realistisch. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich bin mit anderen beschäftigt. Dieses Volk sagt, jetzt ist die Zeit nicht da, das Haus des Herrn zu bauen. Und dann sagt ihm der Prophet, aber für euch passt es schon, dass ihr in euren getiefelten Häusern sitzt. Da war ein falsches Denken vorhanden und dieses falsche Denken war 16 Jahre lang vorhanden und dieses falsche Denken musste der Prophet, und deswegen hat Gott den Propheten geschickt, musste er gerade rücken. Dann haben wir als zweiten Schritt gesehen und gehört von dem Propheten, dass er sagt, richtet euer Herz auf eure Wege. Das heißt nichts anderes, denkt über eure Wege nach. Und wir haben es gehört, ihr habt viel gearbeitet, aber wenig eingebracht. Seid ihr zufrieden mit dem? Ist es normal? Nein, es ist nicht normal, es ist abnormal, denn Gott hat den Segen verheißen gehabt. Und der dritte Punkt war die Lösung des Problems, die Ehre Gottes zu suchen und gehorsam zu sein. Das ist, ich finde das so befreiend. Der Prophet sagt einfach im Namen Gottes, geht's und baut's. Das ist die Lösung. Dann, sagt Gott, werde ich gefallen haben und verherrlicht werden. Es geht darum, die Ehre Gottes zu suchen und das zu tun, was Gott sagt. So einfach ist es. Vieles im Leben ist relativ einfach. Wir machen es uns oft zu schwer. Und dass das auch eine neutestamentliche Botschaft ist, habe ich an Matthäus 6,33 versucht zu erklären. Weil auch Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, da ist gemeint, das Essen, das Trinken, das Dach über dem Kopf und so weiter, wird euch hinzugefügt werden. Wozu leben wir? Leben wir darum, dass wir zu essen haben, zu trinken haben, ein Dach über den Kopf zu haben? Oder leben wir für das Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit? Und es ist völlig klar, was die Botschaft Jesu ist. Das war im Kurzen das, was wir letztes Mal gehört haben. Und jetzt kommen wir zu dieser Erweckung. Heute lesen wir, dass das Volk Gottes tatsächlich erweckt worden ist, den Willen Gottes zu tun und das Haus zu bauen. Wir haben den Text gehört. Ich möchte ein paar Dinge herausgreifen. Wie kommt es nun ganz konkret zu dieser Erweckung? Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Und es ist ein Wunder, denn dieser Bau, dass die Leute gekommen sind, war am 24. Tag des 6. Monats. Wer weiß noch, wann die Botschaft, diese ermahnende Botschaft des Haggai war? Wer weiß es noch zufällig? Am 1. Tag des 6. Monats hat er das Volk ermahnt. Am 24. Tag des 6. Monats kommen sie bereits. Hey, das ist ein Wunder. In gut 3 Wochen, von heute weg in 3 Wochen, kracht es da herein in der Gemeinde. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Aber es ist ein Wunder. Es ist ein echtes Wunder. Und ich frage mich, wie kommt es zu so einem Wunder? Und es sind 2 Elemente. Das Hören, sie hören auf die Botschaft des Propheten. Das ist Gehorsam. Hören. Gehorsam, das sagen wir unseren Kindern immer. Und das zweite ist die Furcht vor dem Herrn oder wir würden sagen die Gottesfurcht. Diese beiden Elemente sind es, die zu dieser Erweckung führen. Wir haben gehört, Gott fordert sie auf, einfach zu kommen und zu bauen und sie tun es. Sie sind bereit, sie hören. Also ich würde sagen, zuerst kommt das Hören, zuerst kommt das Anerkennen, dass das, was Gott sagt, richtig ist und dass ich es tun muss. Wie auch Jakobus sagt, dass wir nicht allein Hörer des Wortes sein sollen, sondern Täter, und dann kommt noch was dazu, wer weiß es, die sich selbst betrügen. Also wir sollen Hörer des Wortes sein und nicht Täter des Wortes sein und nicht nur Hörer, die sich selbst betrügen. Also wenn ich nur das Wort Gottes lese, nur höre, aber nicht tue, sagt der Jakobus, dann betrüge ich mich selbst. Nun aber hören sie auf die Botschaft des Propheten und beginnen und sind innerlich zugerüstet, am Haus Gottes zu bauen. Und ich habe mich gefragt, was war denn der Unterschied? Was war der Unterschied von vor 16 Jahren, wo sie aufgehört haben mit dem Hausbau, zu jetzt, wo sie beginnen mit dem Hausbau? Äußerlich ist überhaupt kein Unterschied. Die Feinde sind immer noch da, die Probleme sind immer noch da, die Gefahr, dass der neuerliche Hausbau eine Eskalation mit den Feinden hervorruft, ist absolut gegeben. Denn wir lesen ja in diesen parallelen Geschichtsbüchern darüber, wie die Feinde versuchen, das immer wieder zum Stillstand zu bringen. Also äußerlich hat sich nichts verändert. Innerlich hat sich alles verändert. Und darum ist es sehr wichtig, Geschwister, dass wir nicht darauf warten, bis sich äußerlich irgendetwas ändert, sondern das Entscheidende ist, dass sich in uns innerlich die Einstellung ändert. Dass wir sagen, ja, Gott hat recht, das, was er sagt, sollten wir tun, sollte ich tun. Das ist Hören, das zum Tun führt. Und dann lesen wir, dass das Volk sich vor dem Herrn gefürchtet hat. Auf das gehe ich vielleicht später noch mal ein in der Serie, warum sie sich da jetzt gefürchtet haben. Ich möchte jetzt nur den Aspekt der Gottesfurcht ansprechen, weil dieser Aspekt der Gottesfurcht ist entscheidend für Erweckung. Und auch das sagt Jesus, dass Gottesfurcht entscheidend ist für die Nachfolge Jesu Christi. Denn es gibt viele Gründe, warum wir uns fürchten können. Es gibt viel Widerstand, so wie auch die Leute damals viel Widerstand erlebt haben. Und als Jesus seine Jünger aussendet, im Matthäus-Evangelium Kapitel 10, da sagt er ihnen dreimal, dass sie sich nicht fürchten sollen. Und jetzt lese ich den Vers 28, das ist Matthäus 10, Vers 28, die zentrale Stelle. Jesus sagt zu ihnen, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Also fürchtet nicht denjenigen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber den, der sowohl Seele als auch Leib zu töten vermag, zu verderben vermag in der Hölle. Das ist Gott. Das ist nicht der Teufel. Das ist Gott. Gott hat die Macht, Seele und Leib zu verderben, dass der Mensch gerichtet wird. Und jetzt könnte man wieder sagen, ja, das ist ja eine Drohung. Das ist eine Drohung mit einer Angstbotschaft, mit der Angst vor der Hölle. Und da müssen wir sehr aufpassen, dass wir nicht aus einer Angst vor der Hölle in unserer Nachfolge leben. Aber was will Jesus mit diesem Vers sagen? Und der Vers 31 dann später in diesem Abschnitt zeigt uns, dass Jesus den Jüngern nicht Angst vor der Hölle machen möchte. Denn er sagt, fürchtet euch nun nicht, ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Das sind so Vögel, kleine Vögel, billige Vögel, wo Jesus sagt, schau sogar die kleinen Vögel, auf die achte ich. Kein Vogel fällt vom Himmel, ohne dass ich es will. Und selbst eure Haare auf dem Haupt sind gezählt. Daher fürchtet euch nicht, denn ihr seid viel wertvoller. Ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Das heißt, Gott ist um unser Wohl besorgt. Er liebt uns. Aber er warnt uns, dass alles, was wir jetzt in der Zeit tun, Konsequenzen haben wird in der Ewigkeit. Und das ist einfach eine Realität. Ich kann nicht so dahin leben, als gäbe es keine Ewigkeit. Es gibt eine Ewigkeit. Und die Furcht vor den Menschen ist etwas Kurzsichtiges. Das ist jetzt im Moment. Weiche ich der Menschenfurcht aus, ich weiche der Bedrohung von Menschen aus, um ein kurzfristiges Ziel zu erreichen. Aber Jesus sagt, denkt doch bitte an die Ewigkeit. Euer Handeln im Jetzt hat eine Folge für die Ewigkeit. Das ist die Botschaft, die Jesus geben will. Und wisst, was das Tolle ist? Dass Menschen, die Gottesfurcht haben, keine Furcht vor Menschen mehr haben. Das finde ich gewaltig. Menschen, die Gott fürchten, fürchten den Menschen nicht mehr, weil sie wissen, dass der Mensch schwach ist, dass er hinfällig ist, dass er vergeht. Lesen wir in den Psalmen, wo es darauf heißt, dass wir uns nicht auf Menschen verlassen sollen, weil sie schwinden dahin wie das Gras. Sondern wir sollen uns auf Gott verlassen, wir sollen Gott ernst nehmen, wir sollen Gott fürchten, weil er uns alles geben kann. Er ist allmächtig. Und jetzt wollen wir uns einmal die Frage stellen, was ist Gottes Furcht ganz konkret? Und ich möchte es am Gegenteil darstellen. Was ist das Gegenteil von Gottes Furcht? Das Gegenteil von Gottes Furcht ist, wenn uns Gott egal ist. Da gibt es ein ganz brutales Sprichwort in der deutschen Sprache. Man lässt den lieben Gott einen guten Mann sein. Hast du schon mal gehört? Man lässt den lieben Gott einen guten Mann sein. Damit will man ausdrücken, es ist mir egal. Ich mache jetzt das, was mir passt. Gott hin oder her. Und das ist das Gegenteil von Gottesfurcht. Dass man Gott einen guten Mann sein lässt und es einem egal ist, was er sagt. Auf der anderen Seite sind jetzt Menschen, die Gott fürchten. Und ich lese uns einen Vers aus dem Buch Jesaja vor. Jesaja 66. So spricht der Herr. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Wo wäre denn das Haus, das ihr mir bauen könntet? Und wo denn der Ort meines Ruhebesitzes? Hat doch meine Hand dies alles gemacht. Und alles dies ist geworden oder alles dies ist mein, spricht der Herr. Also der Schöpfer des Himmels und der Erde, dem alles gehört, der alle Macht hat. Er spricht jetzt und dann heißt es weiter, aber auf den will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Der da zittert vor meinem Wort. Das ist jetzt genau das Gegenteil dessen, der den lieben Gott einen guten Mann sein lässt. Es ist jemand, der zittert vor dem Wort Gottes, der das Wort Gottes ernst nimmt, der nicht sagt, naja, das bedeutet für mich wohl dieses oder jenes oder wer weiß, ob das überhaupt so stimmt. Das hat sich ja doch verändert im Laufe der Jahrhunderte, im Laufe der Jahrtausende. Wer kann heute noch sagen, ob das alles so stimmt, wie es da steht? Das Gegenteil von dem ist Zittern vor dem Wort Gottes. Gott sagt, baut mein Haus und die Leute tun es. Wie sehr auch die Leute toben wollen. Und dann kommt eben dieser Zuspruch. Das heißt, sie fürchteten sich vor dem Herrn und der Herr sagt, ich bin mit euch. Genauso wie wir in Jesaja gelesen haben. Ich bin mit euch. Es kann euch nichts, niemand kann dieses Werk aufhalten. Ich bin mit euch. Und das erinnert uns an die Aussage, die Jesus dem Petrus gegenüber macht. Er sagt, du bist Petrus und auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches werden sie nicht überwinden. Und die Pforten des Totenreiches, das ist die Macht des Todes. Die Macht des Todes kann das Werk Gottes nicht zunichte machen. Der Feind mag toben. Der Teufel geht herum wie ein brüllender Löwe und versucht uns zu verschlingen. Aber Jesus sagt, bleibt dran. Ich bin mit euch, wenn ihr mich fürchtet, wenn ihr auf mein Wort hört. Und die Folge aus dieser Haltung, aus der Haltung des Hörens auf Gottes Wort, des Gehorsams, aus der Haltung der Gottesfurcht ist, dass Gott den Geist erweckte. Gott erweckte den Geist Zerubabels, Jeschuas, des Hohepriesters, das ist der Statthalter, der Hohepriester und das ganze Volk. Und sie kommen und bauen das Haus des Herrn. Und das ist das Evangelium. Ich kann niemanden zwingen, das Haus des Herrn zu bauen. Ich kann niemanden mit der Peitsche zum Bau des Hauses des Herrn jagen. So möglich. Es kann nur Gott bewirken, indem er innerlich uns verändert. Und ich habe schon einmal gesagt, unser Gebet soll nicht sein, Herr, schenke mir Freude, dass ich da in deinem Haus mitbaue, sondern das Gebet ist, Herr, ich will das tun, was du sagst. Und die Folge ist, dass Gott mir Freude schenkt. Seht ihr den feinen Unterschied? Wenn ich warte, bis Gott mir Freude schenkt, kann es sehr lange dauern. Wenn ich aber das tue, was Gott gebietet, dann schenkt Gott mir Freude. Er segnet uns. Geschwister, und das kann jeder erleben und hat erlebt, der das ernst nimmt. Und ich kann das wirklich immer wieder neu bezeugen. Der Herr schenkt mir in meinem Verantwortungsbereich immer wieder neu die Freude und die Kraft, es zu tun. Und das wünsche ich jedem von uns. Wir wollen abschließen und die Botschaft aus dem Buch, aus dieser ersten Botschaft des Propheten Haggai mitnehmen. Die Frage, wo redet Gott in meinem Leben? Gott spricht durch sein Wort, das ist auch ein prophetisches Wort, so wie er den Propheten schickt, so schenkt er uns das Wort, das wie ein prophetisches Wort in unser Leben hineinspricht. Gott spricht aber auch durch Menschen zu uns, das ist ganz wichtig. Gott spricht auch durch Menschen zu uns, Gott spricht auch durch Umstände zu uns. Wo redet Gott in meinem Leben? Zweite Frage. Wie ist mein Denken über die Nachfolge Jesu Christi? Muss Gott in meinem Denken etwas korrigieren? Und ich habe ja gesagt, der Prophet hat aufgefordert zum Nachdenken. Das ist eine praktische Anwendung, über sein Leben nachdenken, ist eine praktische Anwendung aus dieser Predigt, aus diesem Text. Ist in meiner Nachfolge eine Korrektur noch notwendig? Drittens, Gehorsam. Wo erwartet Gott Gehorsam von mir? Und es ist interessant, vielfach wissen wir es ohnehin. Vielfach wissen wir ohnehin, was zu tun wäre, und wir tun es nicht. Im Bild gesagt, wir lassen den lieben Gott einen guten Mann sein und leben einfach so weiter. Wo erwartet Gott Gehorsam von mir und was hindert mich daran, das zu tun? Und drittens, mein Verhältnis zum Wort Gottes, mein Verhältnis zur Bibel. Nehme ich die Bibel ernst? Bin ich jemand, der vor dem Wort Gottes innerlich zittert? Nicht im Sinne einer Angst, sondern im Sinne, das ist Gottes Wort. Was Gott hier sagt, das ist so. Und es braucht natürlich die Gemeinschaft der Gläubigen, es braucht Predigten, es braucht Austausch über das Wort Gottes, damit wir das Wort Gottes gut verstehen. Und es braucht auch Beratung, darum ist es wichtig, dass wir zusammenkommen. Wir brauchen uns gegenseitig in diesem Prozess. Aber dann geht es darum, voranzugehen. Und ich möchte schließen mit der Verheißung, die wir in dem Text, im Vers 8 des Textes gehört haben. Gott sagt, steigt hinauf, baut das Haus, dann werde ich Gefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Das ist die Verheißung. Und das wünsche ich mir, Geschwister, dass wir mit dieser Verheißung im Hinterkopf die Predigt aufnehmen und uns Gedanken machen und uns vor Gott fragen, wo stehe ich? Amen. Ich möchte noch beten. Großer Gott, dein Wort ist gewaltig. Wir lesen mal, dass es wie ein Hammer ist, der Felsen zerschmettert, aber genauso auch sanft, dass auch unsere schwache Seele berührt wird. Herr, unsere Seele, die vielfach enttäuscht, gekränkt, verletzt, was auch immer ist, aber dein Wort hat die Kraft, unsere Seele zu berühren, und dafür danke ich dir. Und dein Wort hat auch die Kraft, etwas zu verändern in uns und unter uns. Herr, es ist gewaltig, diese Erweckung, die du geschenkt hast, wie du aktiv am Geist dieser Menschen gewirkt hast. Herr, ich sehne mich danach, dass du auch an unserem Inneren wirkst, sodass wir voller Freude, voller Begeisterung das Werk Gottes tun. Jeder Einzelne, wo du ihn hingestellt hast. Danke, dass du mit uns bist, durch Jesus Christus, den du gesandt hast, der das Lösegeld für uns bezahlt hat, sodass wir mit Freimütigkeit vor deinen Thron kommen dürfen. Amen.